philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Nur eines ist sicher, alles ist verdammt eigenartig. Und zwar viel eigenartiger, als wir uns überhaupt vorstellen können. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es um den spekulativen Realismus. Es geht um die Wirklichkeit, die Realität. Und zwar nicht um die Realität, wie wir sie wahrnehmen, sondern um die Realität, die außerhalb unseres des menschlichen Bewusstseins steht und sich immer ein Stück weit entzieht. Es habe lange keine ernsthafte und ernstgenommene philosophische Position des Realismus mehr gegeben, ist Graham Harman überzeugt. Harman will mit seiner objektorientierten Ontologie, kurz OOO, eine solche Position etablieren. Graham Harman ist einer der vier Philosophen, die als Begründer des spekulativen Realismus, einer zeitgenössischen Strömung in der Philosophie, gelten. Gemeinsam mit Ray Brassier, Ian Hamilton Grant und Quentin Meyersous präsentierte er im April 2007 seine Gedanken auf einer Konferenz des Goldsmith College in London. Und als Übertitel dieser Diskussion wählten die vier spekulativer Realismus. Diese Konferenz gilt als Geburtsstätte der Bewegung. Aber ist es wirklich eine Bewegung? So einfach ist das gar nicht. Es wäre nämlich falsch zu glauben, dass unter dem spekulativen Realismus eine einheitliche Denkschule gefasst werden kann. Im Gegenteil. Harman, Brassier, Grant und Meyersous sind sich nur in wenigen Punkten wirklich einig. Worin sie sich einig sind, ist vor allem ihr philosophischer Gegenspieler, der Korrelationismus. Korrelationismus, das ist ein Begriff von Quentin Meyersous und er meint damit jene Philosophien, die davon ausgehen, dass die Wirklichkeit erst durch die Korrelation von Materialität und unseren Gedanken überhaupt entsteht. Dass eben eine Welt außerhalb des menschlichen Bewusstseins niemals gedacht und niemals gefasst werden kann. Die spekulativen Realisten sagen falsch. Erstens, es gibt eine Welt da draußen, unabhängig von unserem Bewusstsein, und wir können zu dieser Wirklichkeit auch Zugang erlangen. Allerdings nicht geradlinig, sondern über Umwege, über Andeutungen, über Spekulation. What still interests me in speculative realism after a decade of reflection is that four philosophical projects with apparently so little in common nonetheless have a fairly obvious unity compared with the correlationist background of continental philosophy from which they emerged. All four philosophies are realisms, though this word means rather different things in each case. And all four are speculative in the sense that, Unlike the commonsensical realisms of yesteryear, all reach conclusions that seem counterintuitive or even downright strange. Aus Graham Harman's Weird Realism. Und in noch einem Punkt sind sich die spekulativen Realisten einig: Die Wirklichkeit muss viel eigenartiger sein, als wie wir sie wahrnehmen bzw. als wie wir sie uns vorstellen können. Für alle vier, Ray Brassier, Ian Hamilton Grant, Quentin Meyersue und Graham Harman, gilt: Es gibt eine Lücke, einen Gap zwischen der Wirklichkeit und dem, wie sie sich uns darstellt. Und um an diese Strangeness, an die Eigenartigkeit der Wirklichkeit heranzukommen, braucht es einen gewissen spekulativen Einsatz. Wie der aber auszusehen hat, darüber sind sich die vier völlig uneinig. Zur Fairness sei vorweg dazu gesagt, dass meine hauptsächliche Informationsquelle über den spekulativen Realismus und seine unterschiedlichen Positionen Graham Harman selbst ist. Seine Texte sind nicht nur am zugänglichsten, er ist auch die treibende Kraft hinter dem Term Speculative Realism, über den sich Brassier, Grant und Meyersue inzwischen weniger definieren. So hat Harman 2018 eine Einführung geschrieben, Speculative Realism an Introduction. Und in der umreißt er alle vier Positionen und stellt ihre Gemeinsamkeiten und Gegensätze hervor. Natürlich sind diese vier Positionen nicht der ganze spekulative Realismus. Wie wir später noch sehen werden, wird dieser an verschiedenen Stellen aufgegriffen und weiterentwickelt. Diese vier gelten aber, wie gesagt, als die Original Members of Speculative Realism. Ich schätze diese Einführung von Graham Harman als sehr informativ und akkurat ein und werde mich im Weiteren auch auf sie beziehen. Dazu gesagt werden sollte aber auch, dass es sich um ein streckenweise recht polemisches Buch handelt. Es ist keine boshafte, sondern eher eine launig lockere Polemik, aber die Einführung, und daraus macht Harman auch kein Geheimnis, ist klar aus einer Perspektive geschrieben. Und das ist Harmans Perspektive auf den spekulativen Realismus. Und das ist, wie gesagt, seine objektorientierte Ontologie. Zuerst aber zu den anderen Positionen. Was ist denn nun das Spekulative am spekulativen Realismus? Ich versuche kurz auf die Philosophien von Brassier, Grant und Meyersue einzugehen, vor allem, wie gesagt, ausgehend davon, wie sie von Harman umrissen werden, um mich dann auf die OOO näher zu konzentrieren und Weiterentwicklungen des spekulativen Realismus zu thematisieren. Bleibt mit mir kurz bei diesem konzeptuellen Teil, später wird es dann fantastischer. Ray Brassier, geboren 1965, ist Philosoph an der American University of Beirut im Libanon. Er war, wie gesagt, einer dieser vier Teilnehmer am Speculative Realism Panel am Goldsmith College in London, das 2007 die Bewegung, wenn es denn eine solche gibt, begründete. Brassier ist inzwischen der Ansicht, The Movement Speculative Realism existiere nicht, sondern geistert nur in Blogs im Internet herum. Jedenfalls identifiziert sich er selbst nicht mehr mit dem Label. Damit kommt er aber der Introduction von Graham Harman nicht aus, denn die umreißt die Philosophien der vier Denker ausgehend von ihrem Statement am besagten Goldsmith College aus 2007. Auch für Brassier, so wird hier deutlich, sei die zentrale Frage, wie die Bridge from Thought to Being, die Brücke zwischen Denken und Sein, geschlagen werden könne. Und es geht ihm dabei, wie auch den anderen spekulativen Realisten, nicht um eine epistemologische Frage, also was kann ich über die Welt wissen, sondern um eine ontologische. Was ist diese Welt, die ich nicht vollends wahrnehmen kann? Und diese Brücke, das ist eben das Spekulative am spekulativen Realismus, die ist niemals vollständig zu schlagen. Die ist niemals vollständig entschieden und kann niemals ganz fixiert werden. Wie kann man sich nun an diese Brücke zwischen Denken und Sein annähern? Und dabei diesem Credo, sobald ich etwas denke, ist es ein Gedanke und der kann ich niemals etwas außerhalb des Gedankens erfassen, entkommen. Denn das wäre ja besagter, kritisierter Korrelationismus. Für Ray Brassier ist die Antwort ganz klar, durch die Naturwissenschaften. Conceptual Rationality, also eine wissenschaftliche Ratio, ist für ihn der Weg hin zur Wirklichkeit. Die Naturwissenschaften können Aussagen über eine Welt außerhalb unseres Bewusstseins treffen. Wogegen sich Brassier mit diesem Fokus auf wissenschaftliche Ratio auch richtet, ist eine Philosophie, die immerzu Bedeutung in der Welt sucht. Er will vielmehr den Nihilismus zu seiner äußersten Konsequenz führen, wie Graham Harman in seiner Introduction ausführt. Wie in seinem 2007 erschienenen Buch Nihil Unbound, Enlightenment and Extinction zu lesen ist, Nihilism is not an existential quandary, but a speculative opportunity. Wie Harman in seiner Introduction dann noch weiters zeigt, Ray Brassiers Nihilismus basiert auf der Cosmic Extinction. Er will sein Denken also auf dieser endgültigen Auslöschung des Universums in der fernen Zukunft aufbauen. Das ist sein spekulativer Horizont, den die Naturwissenschaften bereits berechnen können, beziehungsweise über den bereits wissenschaftliche Thesen bestehen. Für Graham Harmans objektorientierte Ontologie ist der Scientism von Brassier, also die Bevorzugung von wissenschaftlicher Ratio gegenüber anderen Formen der Wissensproduktion, unzulässig. Und ähnlich geht es Harman auch mit dem Denken von Quentin Meyersou, der nicht die Naturwissenschaften, sondern die Mathematik als Lösung bzw. Annäherung zwischen Denken und der realen Welt erkennt. Harman ist allerdings grundsätzlich sehr begeistert von Meyersou. Er hat 2011 eine ganze Monographie über sein Denken veröffentlicht. Quentin Meyersou, Philosophy in the Making. Quentin Meyersou, geboren 1967, ist Philosoph an der Sorbonne an der Université Paris 1. Sein berühmtestes Buch ist Après la Finitude aus dem Jahr 2006, auf Englisch unter dem Titel After Finitude erschienen, übrigens von Ray Brassier übersetzt. Meyersou ist wie gesagt ganz stark mit der Bewegung des spekulativen Realismus verknüpft, spricht selber aber lieber vom spekulativen Materialismus. Meyersou hat diesen Begriff des Korrelationismus geprägt und besonders hervorgehoben, die Philosophie sei seit Kant von einem solchen dominiert. Und im Grunde besagt das, die Menschen können nicht ohne die Welt aber auch nicht ohne den Menschen existieren. Diese Idee wiederum habe dazu geführt, dass nicht einmal mehr versucht werde, die Welt außerhalb oder vor dem menschlichen Zugriff auf die Welt zu beschreiben. Und dagegen wehren sich jetzt nun eben die spekulativen Realisten. Im Einklang mit seinem Lehrer Alain Badiou sieht Meyersou nun die Mathematik als die Form des Wissens an, die zu den primären Qualitäten der Dinge vordringen kann und eben nicht allein Aussagen über die sekundären Qualitäten machen kann, die sich unserer Wahrnehmung zeigen. Ich weiß zu wenig über Meyersou und finde seine Thesen sehr schwierig aufzudröseln, aber auch seine Denkansätze münden letztendlich in etwas ausgesprochen Eigenartiges. Meyersou schließt nämlich auf dieser Grundlage, dass der Satz vom zureichenden Grund, vereinfacht zusammengefasst, alles hat einen Grund bzw. einen Auslöser, dass diese Idee von Ursache, Wirkung, von Kausalität Blödsinn ist. Die Welt, so Meyer Su, ist ein Hyperchaos und völlig kontingent. Ich habe mich ehrlich gesagt weniger mit Brassier und Meyer Su beschäftigt und mich auf die andere Strömung innerhalb des spekulativen Realismus fokussiert, während Brassier und Meyer Su nämlich auf die eine Seite gestellt werden können, so unterschiedlich sie auch sind, stehen sie doch eher gemeinsam der Philosophie von Ian Hamilton Grant und Graham Harman entgegen. Die übrigens auch wiederum sehr unterschiedlich sind, aber auch zusammengefasst werden könnten. Ian Hamilton Grant, geboren 1950, lehrt an der University of the West of England in Bristol. 2006 erschien sein Buch Philosophies of Nature after Schelling, wo auch er die Philosophie von Immanuel Kant versucht auf den Kopf zu stellen. Und er will dabei vor allem dem anorganischen Reich mehr Aufmerksamkeit schenken. Wobei, so zeigt Graham Harman in seiner Einführung, er Platon und Aristoteles auf sehr unkonventionelle Weise liest. So spricht Grant auch gar nicht unbedingt von Realismus oder Materialismus, sondern er will den Begriff des Idealismus anders verstanden wissen. Und zwar sind Ideen für ihn, so beschreibt es zumindest Harman, unresolved problems. Für Grant ist die Natur als Subjekt zu fassen, und zwar als produktive Kraft, die ab und an in ihrem Fluss gestört wird, und aus dieser Störung entwickeln sich dann individuelle Materialitäten, also Dinge und Lebewesen. Und auch Ideen sind in diesem Begriff von Materialität enthalten. Sie sind Spannungen dieses Flusses der Natur oder, wie man mit Deleuze und Guattari sagen könnte, die neben Schelling zu Grants zentralen Referenzen gehören, das sind Intensitäten. Und hierin unterscheidet sich Grant wiederum grundlegend von Harmans OOO. Graham Harman, geboren 1968, ist Philosophieprofessor am Southern California Institute of Architecture in LA. Seine objektorientierte Ontologie geht, wie ihr Name schon sagt, von einer Wirklichkeit aus, die aus Objekten besteht. Durch den Fokus auf Objekte entgeht Harman dem, was er als Overmining oder Undermining bezeichnet. Und hier wird seine Kritik am Korrelationismus deutlich. Undermining meint, die Dinge auf ihre physikalische Beschaffenheit zu reduzieren. In einem Objekt also zum Beispiel nur einen Haufen Teilchen und Moleküle und Kleinstpartikel zu sehen. Mit Overmining bezeichnet Harman die Reduktion der Dinge auf Effekte, also zum Beispiel auf Wechselwirkungen mit Lebewesen, zum Beispiel mit Menschen. Und so würden die Dinge nur auf Prozesse und Oberflächenerscheinungen reduziert. In beiden Fällen, so Harman, gehen die Dinge verloren. Keine dieser zwei Perspektiven auf die Dinge, einerseits diese naturwissenschaftlich-konzeptuelle Sicht, andererseits eine alltägliche Sicht, sei genügend. When OOO speaks of weirdness, it is trying to capture the gap between reality and its explicit manifestation. Given that any entity is more than its undermined components and also a surplus deeper than all of its overmind effects, OOO holds that any realism that is not weird is simply a capitulation, an agreement to become the handmaid of either common sense or natural science. Realismus ist das Eigenartigste überhaupt, the weirdest thing. Es gehe ihm nämlich nicht um die Dinge, die wir wissen, sondern gerade um die Dinge, die wir nicht wissen können. Und wie wir einen Zugang finden zu diesen Dingen, die wir nicht wahrnehmen und begreifen können, das ist, wie gesagt, die Krux des spekulativen Realismus. Für Graham Harman liegt dieser Zugang in der ästhetischen Erfahrung. Was also für Ray Brassier die Naturwissenschaften sind, was für Quentin Meyersou die Mathematik ist, ist für Graham Harman die Ästhetik bzw. oftmals die Kunst. Ästhetik ist die wichtigste Form der Kognition, schreibt er. Der Zugang zur Realität ist nicht absolut. Er ist keine Ja-Nein-Frage. Vielmehr ist so ein Zugang möglich, allerdings nur indirekt. Die Objekte, so ist Harman überzeugt, entziehen sich der menschlichen Wahrnehmung, aber auch einander. In der Tradition von Husserl und Heidegger definiert Harman sogar ein neues Geviert. Und zwar aus der doppelten Polarisation einerseits zwischen the real and the sensual, also dem Realen und unseren Sinneseindrücken, und andererseits zwischen den Objekten und ihren Eigenschaften, also the object and its qualities. Das Geviert, das sich so ergibt, sind folglich die Paare sensual objects plus sensual qualities, real objects plus sensual qualities, sensual object plus real qualities und real object plus real qualities. The major topic of object-oriented philosophy is the dual polarization that occurs in the world. One between the real and the sensual, and the other between objects and their qualities. One involves a vertical gap, as found in Heidegger, for whom real objects forever withdraw behind their accessible sensual presence to us. The other is a subtler horizontal gap, as found in Husserl, whose denial of a real world beyond all consciousness still leaves room for a powerful tension between the relatively durable objects of our perception and their swirling kaleidoscope of shifting properties. Mir ist im Detail nicht ganz klar, wie ich weiter mit diesem Geviert operieren soll, aber am aufschlussreichsten ist hier für mich noch immer das Lovecraft-Buch von Graham Harman und aus dem habe ich auch gerade zitiert. Das Buch heißt Weird Realism, Lovecraft and Philosophy und Harman gibt darin anhand der Horrorliteratur von H.P. Lovecraft Aufschluss darüber, wie eben diese vertikale und diese horizontale Lücke, die Lücke zwischen den Objekten und ihren Eigenschaften und die Lücke zwischen dem Realen und unseren Sinnen, laut OOO, aufgelöst werden soll. Beziehungsweise eben gerade nicht aufgelöst werden kann, sondern durch eine ästhetisch-künstlerische Erfahrung zumindest sichtbar werden kann. Was wir täglich wahrnehmen, sind niemals reale, sondern immer die sinnlichen Objekte bzw. ihre sinnlichen Eigenschaften. Reale Objekte entziehen sich unserer Wahrnehmung, aber auch den anderen realen Objekten. Zwei reale Objekte berühren sich nur indirekt und zwar durch sinnliche Objekte bzw. Qualitäten. Wie kann man zu den realen Objekten, die uns als sinnliche Objekte entgegentreten, Zugang gewinnen? Und hier kommen wir jetzt endlich zum Cthulhu.
He seemed to know what was coming. The monstrous burst of Walpurgis rhythm, in whose cosmic timber would be concentrated all the primal, ultimate space-time seedings which lie behind the massed spheres of matter and sometimes break forth in measured reverberations that penetrate faintly to every layer of entity and give hideous significance throughout the worlds to certain dreaded periods.
In Weird Realism, Lovecraft and Philosophy aus dem Jahr 2011 liest Harman 100 Passagen aus der Horrorliteratur von H.P. Lovecraft und er zeigt daran verschiedene Aspekte seines spekulativen Realismus auf. Nicht zuletzt auch in welcher Form eben dieses Geviert überhaupt zu verstehen ist, beziehungsweise wie Lovecrafts Texte durch ihren bestimmten Stil die unseren Sinnen entzogene, reale Welt ein Stück weit zugänglich machen.
If I say that my somewhat extravagant imagination yielded simultaneous pictures of an octopus, a dragon and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. But it was the general outline of the whole which made it the most shockingly frightful.
If he had written, I looked at the idol and saw a horrifying monster that was part dragon, part octopus, and part human caricature, we would simply be in the realm of pulp. But capitalizing on the indirect character of literature as opposed to painting or cinema, Lovecraft hints at an octopoidal dragon while also suspending that literal depiction. Any practiced reader of Lovecraft knows that this sort of deliteralizing gesture is not an isolated incident in his stories, but it's perhaps his major stylistic trait as a writer. It is what I have called the vertical or elusive aspect of Lovecraft's style. The gap he produces between an ungraspable thing and the vaguely relevant descriptions that the narrator is able to attempt.
If I say that my somewhat extravagant imagination yielded simultaneous pictures of an octopus, a dragon, and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. But it was the general outline of the whole which made it the most shockingly frightful.
Diese vertikale Lücke, die Lovecrafts Stil hier laut Graham Harman aufzeigt, ist jene zwischen dem Realen und unseren Sinneseindrücken. Ein weiteres Beispiel für diesen indirekten, andeutungsweisen Stil von H.P. Lovecraft findet Graham Harman in seinem Buch The Dunwich Horror.
It would be trite and not wholly accurate to say that no human pen could describe it, but one may properly say that it could not be vividly visualized by anyone whose idea of aspect and contour are too closely bound up with the common life forms of this planet and of the three known dimensions.
Die horizontale Lücke zwischen den Objekten und ihren Eigenschaften wird von H.P. Lovecraft in einer anderen Weise spekulativ überbrückt.
The second voice, however, was the real crux of the thing, for this was the accursed buzzing, which had no likeness to humanity despite the human words which it uttered, in good English grammar and a scholarly accent.
Here we have something different, a horizontal weirdness that I would not call elusive, but rather cubist, for lack of a better term. The power of language is no longer enfeebled by an impossibly deep and distant reality. Instead, language is overloaded by a gluttonous excess of surfaces and aspects of the thing. Aus Graham Harman's Weird Realism. Lovecrafts Literatur ist also darum realistisch, gerade weil sie spekulativ und hochgradig weird ist. Das war ein kleiner, sicherlich unvollständig bleibender Überblick über den spekulativen Realismus bzw. die vier Denker, die als Original Members of Speculative Realism gehandelt werden und die sich, wie gesagt, 2007 zu einer gleichnamigen Konferenz zusammengefunden haben und den Begriff spekulativer Realismus in Diskussion gebracht haben. Und wie gesagt, ist dieser Überblick vor allem informiert durch Graham Harmans Buch Speculative Realism: An Introduction. Vor diesem Hintergrund möchte ich nun endlich zu einem Aspekt kommen, der mich am spekulativen Realismus besonders interessiert. Alle diese vier Denker, und soweit ich das überblicken konnte, alle DenkerInnen, die sich mit dem Label spekulativer Realismus identifizieren, weisen damit einen Anthropozentrismus zurück. Also eine Philosophie, die um den Menschen zentriert ist, beziehungsweise dem Menschen eine besondere Stellung einräumt. Man kann sich nun die Haare darüber raufen, ob Schelling oder Kant, ob die Mathematik oder die Naturwissenschaft oder die Ästhetik die Realität besser oder akkurater greifbar macht. Und das habe ich auch beim Versuch, diese umrissenen vier Positionen nachzuvollziehen. Aber was alles in allem wirklich interessant ist, ist, dass hier nach einer Welt außerhalb unserer Wahrnehmung gefragt wird, zuletzt auch um genau für diese Welt eine Wertschätzung zu generieren. Zumindest gilt dies für die Positionen, die mich interessieren. An dieser Stelle möchte ich drei Denker und drei Bücher ins Spiel bringen, die diese Überlegungen des spekulativen Realismus aufgreifen und auf eine für mich sehr spannende Weise weiterentwickeln. Nämlich mit dem inhärenten Ziel, den non-humanen, vielleicht sogar non-organischen Teil der Welt in unserem Denken aufzuwerten, so dass sich diese Wertschätzung für das Nichtmenschliche auch in den Handlungen des Menschen widerspiegeln möge. Erstens, Stephen Shaviro's The Universe of Things on Speculative Realism von 2014. Shaviro spricht darin vorwiegend über die Philosophie von Alfred North Whitehead und wie diese angesichts des spekulativen Realismus und allgemeiner angesichts des Anthropozäns neue Aktualität gewinnt. Shaviro vergleicht in Folge Whitehead und Graham Harman und bringt schließlich auch Quentin Meyersou ins Spiel, und es geht ihm darum zu betonen, dass eine neue, spekulative Ästhetik gefunden werden muss, die den menschlichen Blick auf die Welt verschiebt. Establishing just how slime molds actually think is, of course, a matter for empirical research. But whether we are concerned with the mentality of slime molds or with that of human beings, it is crucial not to limit our image of thought to a rationalistic and/or intentionalistic models. In looking at how slime molds think, we may well discover not that they think like us, but rather that we ourselves do not always think in the human ways we commonly supposed that we do. Shaviros Buchtitel ist folgerichtig einer Kurzgeschichte entlehnt, die eben jene Verschiebung des Blicks bewerkstelligt. The Universe of Things ist eine Kurzgeschichte der Science-Fiction-Autorin Gwyneth Jones, die in einer gleichnamigen Anthologie 2011 erschienen ist. Und zu dieser Sammlung hat Stephen Shaviro auch das Vorwort geschrieben. Die Titelstory The Universe of Things erzählt, wie ein Individuum der Spezies Alut sein Auto zu einem menschlichen Mechaniker auf der Erde bringt. Das ist nicht schockierend, die Aliens sind schon sehr lange auf der Erde, aber haben eine viel höher entwickelte Technologie, die die Menschen in keiner Weise durchschauen. Obwohl Menschen und Illusions sich schon lange kennen, verliert die Begegnung mit dem Alien, geschildert von Automechaniker in diesem Fall, niemals ganz das Fantastische. Als der Mechaniker beschließt, das Alien-Fahrzeug wie ein herkömmliches Auto der Menschenwelt zu behandeln und zu reparieren, erhält er plötzlich Einblick in die Welt der Olutions, beziehungsweise den Blick, den diese Aliens auf die Welt haben. Hier sei nicht allzu viel verraten, aber diese Welt besteht ganz und gar nicht aus toten, inerten Dingen, um die sich ein paar lebende Wesen tummeln. Ganz im Gegenteil, die Welt selbst ist lebendig. Was interessiert Shaviro nun an der Geschichte? The universe of things encourages us to think about the liveliness of objects and about the ways that they are related to us. Und dies wiederum erlaubt es, wirksam dem Anthropozentrismus der westlichen Philosophie zu hinterfragen, so Stephen Shaviro. Und hier kommen wir zurück zur Spekulation. Shaviro schreibt eine Art spekulativen Imperativ gegen Kant. Und der ist sehr schön, vielleicht als generellere Zusammenfassung des spekulativen Realismus zu lesen. If philosophy begins in wonder and ends in wonder too, as Whitehead insists, then its aim should be not to deduce and impose cognitive norms or concepts of understanding, but rather to make us more fully aware of how reality escapes and upsets these norms. This is why any true realism must be speculative. Despite the fact that speculation has been held in ill repute for most of the past century. Confronted with the real, we are compelled to speculate. That is, to do precisely what Kant told us that we cannot and must not do. Pace Kant, we must think outside of our own thought, and we must positively conceive the existence of things outside our own conceptions of them. Aus Stephen Shaviro's The Universe of Things. Das zweite Buch, das ich ansprechen möchte, das ausgehend vom spekulativen Realismus und im Speziellen der OOO gegen den Anthropozentrismus anschreibt, ist Timothy Mortons Hyperobjects, 2013 erschienen. Und wenn wir schon bei Zusammenfassungen sind, Morton gibt eingangs eine schöne Definition, was objektorientierte OntologInnen ausmacht. As an object-oriented ontologist, I hold that all entities, including myself, are shy, retiring octopuses that squirt out a dissembling ink as they withdraw into the ontological shadows. Auch hier also die Idee, dass sich die Objekte entziehen. Morton geht es folglich um ganz bestimmte Objekte, nämlich Hyperobjects. Hyperobjects sind dadurch charakterisiert, dass sie nicht lokal sind. Sie haben keinen Ort und entziehen sich so unserer Erfahrung. Sie sind aber gleichzeitig alles andere als nur mental. Sie sind durch und durch materiell. Klimawandel ist ein solches Hyperobject. Ihre Non-Lokalität hat einerseits mit Größe und Ausmaß zu tun, es ist aber noch viel weirder als das, schreibt Morton. Es geht nämlich auch um Zeitlichkeit, und zwar um Deep Time. Oil is the result of some dark secret collusion between rocks and algae and plankton millions and millions of years in the past. When you look at oil, you're looking at the past. Hyperobjects are time-stretched to such a vast extent that they become almost impossible to hold in mind. Wir können immer nur Teile von Hyperobjects wahrnehmen. Sie verweisen auf Undenkbares Und dieses Undenkbare bringt auch Timothy Morton mit dem Cthulhu von H.P. Lovecraft in Verbindung. By understanding hyperobjects, human thinking has summoned Cthulhu-like entities into social, psychic and philosophical space. The contemporary philosophical obsession with the monstrous provides a refreshing exit from human-scale thoughts. To bring us up to the speed with the weirdness of things. Das ist die Aufgabe einer Philosophie, die sich den Hyperobjects annimmt. Sie hat mit einer Zukunft zu tun, die nicht nur nicht vorhergesehen werden kann, sondern die undenkbar, unknowable ist. Morton spricht von Future Future. Das ist das Ende der Welt, schreibt er. Ein Ende, das diese Philosophie feiern sollte. Denn es ist das Ende der menschlichen Idee, dass die Erde nur für den Menschen da ist. Und da wären wir wieder beim beliebten Universe of Things. Die Science Fiction, die spekulative Literatur, ist für das Denken jedwedes spekulativen Realismus zentral, weil jene Strangeness bzw. diese beschworene Weirdness für sie seit jeher Programm ist. In den Fokus rückt dies das dritte und letzte mit dem Speculative Realism assoziierte Buch, das ich hier ganz kurz besprechen möchte, und zwar Brian Willems Speculative Realism and Science Fiction aus dem Jahr 2017. Willems bespricht darin Bücher von Cormac McCarthy, Neil Gaiman, China Mieville, Doris Lessing, Paolo Bacigalupi und Kim Stanley Robinson unter verschiedenen Gesichtspunkten des spekulativen Realismus. Was ihm dabei wichtig ist, fasst er wie folgt zusammen. Are there other organizations of knowledge, time and space which could lead to a better future than the one now being created? The philosophical field of speculative realism takes this issue to heart by questioning the anthropocentrism of the present. Science fiction literature often complements this trend by imagining alternative worlds in which humans are no longer the only organizers of knowledge. The combination of both of these perspectives can lead to strategies of imagining a world different from the tragedy we are now making. Science Fiction. Sie zeige die Strangeness, die Weirdness und die Eigenartigkeit der Welt auf und Widersprüche, die sich einfach nicht auflösen lassen. Und damit wird sie, so Willems, zum spekulativ-realistischen Genre par excellence. Willems Lektüren zeigen, dass diese spekulative Herantasten an die Welt, die sich dem menschlichen Verständnis entzieht, auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen kann. Und das Unsagbare, Undenkbare und Tentakuläre etwas, das da angetastet wird, ist nicht unbedingt monströs wie der Lovecraftsche Cthulhu und ist schon gar nicht als das große, ganz andere gesetzt, das mit dem Menschen nichts gemeinsam hat und alleine Bedrohung und Verderben bedeutet. Man weiß das, es ist ein alter Hut, aber H.P. Lovecraft war bekanntlich Rassist. Und, soweit das nachvollziehbar ist, litt er unter einer quasi pathologischen Fremdenangst. Und diese Angst vor dem Fremden spiegelt sich freilich auch im Cthulhu wider. Auch wenn seine Literatur und auch die literarischen Qualitäten, die Harman lobt, nicht auf Lovecrafts Rassismus reduziert werden müssen, kann man sich schon fragen, ob es so toll ist, die philosophische Spekulation bei dem Cthulhu beginnen zu lassen, der Personifizierung und Symbolisierung des ganz Andern, das wir nicht nur nicht fassen können, sondern auch um keinen Preis fassen wollen. Und an dieser Stelle möchte ich auch einen kleinen, aber mir wichtigen Einschub geben. Vielleicht ist es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits aufgefallen und ihr habt euch bereits zu Recht erzürnt, hoffentlich aber noch nicht umgeschalten. Ich habe in dieser Sendung bisher quasi keine Frau zitiert. Einzig über Stephen Shaviro indirekt, die Science-Fiction-Autorin Gwyneth Jones war hier zu hören. Ansonsten allein von Männern die Rede. Es gibt natürlich spekulative Realistinnen, aber sie sind weit weniger präsent in der Bewegung, die ich hier versucht habe zu umreißen. Die Konferenz dieser vier Herren, die seither meist aufeinander bezogen werden, hat, erlaubt mir diese Bemerkung, eher einen Boys Club nach sich gezogen. Und das hat vielleicht schon auch mit diesem bestimmten Stil des Philosophierens und eben dieses sich aufeinander beziehen oder voneinander abgrenzen zu tun. In der groß angelegten Anthologie The Speculative Turn, herausgegeben von Levi Bryant, Nick Snirnchek und Graham Harman von 2011, findet sich unter den 21 Beiträgen genau eine Frau. Und das ist Isabelle Stengers. Und bezeichnenderweise führt uns diese französische Philosophin auf die Fährte einer Denkerin, die sich ebenso der Spekulation verschrieben hat und die gezielt nicht mit dem Cthulhu-Monster beginnt, sondern mit etwas ganz Kleinem, mit der Pimua Cthulhu, einer Spinne.
Bitten in a California redwood forest by spidery Pimua Cthulhu, I want to propose Snaky Medusa and the many unfinished worldings of her antecedents, affiliates, and descendants. Donna Haraway, Staying with the Trouble.
Donna Haraway ist vielleicht zu relationistisch, also zu sehr auf Relationen, auf Beziehungen und Beziehungsgeflechte bezogen, um zum spekulativen Realismus in dieser Form zu zählen. Sie ist aber eine durch und durch materialistische Denkerin, aber eben auch davon überzeugt, dass Narrative, Geschichten, die wir über uns selbst und die Welt erzählen, in diese materielle Welt gehören. Stories matter.
It matters what matters we use to think other matters with. It matters what stories we tell to tell other stories with.
In einem Punkt trifft sie sich aber ganz klar mit dem spekulativen Realismus. Und das ist besagte Ablehnung des Anthropozentrismus, beziehungsweise des Human Exceptionalism, wie sie es nennt, also der Idee, der Mensch sei die Krone der Schöpfung und habe das Recht, über den Rest zu herrschen. Daher will sie auch das aktuelle Zeitalter nicht Anthropozän nennen, so wie es aktuell diskutiert wird. Gerade weil es wichtig ist, die Diagnose ernst zu nehmen, dass es der Mensch ist, der die Welt zerstört, sollte dieser nicht ins Zentrum unserer Zukunftsnarrative gestellt werden. Haraway will statt dem Menschen, dem Anthropos, lieber einen kleinen Kritter, kleine Erdviecher hervorheben. Wieso also nicht die besagte Pimua Cthulhu zum Ausgangspunkt nehmen und das Cthulhu-Scene ausrufen?
These are the times of urgencies that need stories. We need another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another big enough story.
In ihrem jüngsten Buch Staying with the Trouble, das in deutscher Übersetzung Unruhig bleiben heißt, betont sie die Wichtigkeit der Spekulation in dem Unterfangen, Geschichten zu erfinden, die Wege aufzeigen, die Welt weniger zerstörerisch zu bewohnen. Und sie meint Spekulation auch im Sinne einer spekulativen Literatur. Auch wenn Haraway streng genommen eben nicht zu diesem spekulativen Realismus zählt, erlaube ich mir dieser inspirierenden Philosophin, die abschließenden Worte dieser Sendung zu überlassen.
Science fiction is storytelling and fact-telling. It is the patterning of possible worlds and possible times, material semiotic worlds, gone, here and yet to come. Donna Haraway, Staying with the Trouble.
Accurate to say that no human pen could describe it, but one may properly say that it could not be vividly visualized by anyone whose ideas of aspect and contour are too closely bound up with the common life forms of this planet and of the three known dimensions.
If I say that my somewhat extravagant imagination yielded a simultaneous picture of an octopus, a dragon, and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. But it was the general outline of the whole which made it the most shockingly frightful.
Das war eine Ausgabe der Philosophischen Brocken auf Radio Orange 94.0, gestaltet von Julia Grillmeier. Mein Dank an dieser Stelle an Catherine Apostel, Harald Pamminger und Daniel Sirovi für das Lesen bzw. Vertonen der Zitate. Diese Sendung kann wie alle Ausgaben der Philosophischen Brocken in der Philosophischen Audiothek unter audiothek.philo.at nachgehört werden. Wer mehr über Donna Haraway und ihre tentakulären Denkweisen erfahren möchte, ich habe ihr 3 Ausgaben in meiner Radio Orange Sendereihe Super Science Me gewidmet. Die ist unter superscienceme.podigy.io und im CBA-Archiv der Freien Radios zu finden. PS, die Philosophische Audiothek twittert auch. Falls ihr also auf Twitter seid, folgt @phil_audioso, um auf dem Laufenden zu bleiben. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.